Dann heiße ich jetzt Alexander Sander willkommen, Policy Manager bei der FSFE, der uns ein wenig über Public Money, Public Code und was wir da sonst noch so an doch relativ relevanten Themen heutzutage oder auch gerade in dieser Zeit relevanten Themen bearbeiten, nachdem ich ja da selbst auch hin und wieder ein bisschen mitarbeite. Gut, Alexander?
Danke dir, danke. Ja, wie schon gesagt, Freitagabend. Ich hoffe, ihr habt noch die Kraft für den Vortrag zu Public Money, Public Code. In den nächsten, ja, 40 Minuten möchte ich euch zum einen natürlich unsere Kampagne vorstellen, zum anderen aber eben auch darauf eingehen, was jetzt in der Corona-Krise passiert ist und warum freie Software da so eine wichtige Rolle gespielt hat. Und am Ende wollen wir uns auch noch mal kurz die Open-Source-Strategie der EU-Kommission anschauen, die jetzt erst kürzlich veröffentlicht wurde, und da noch kurz drauf eingehen. Also volles Programm in den nächsten 40, 45 Minuten. Wie gesagt, ich freue mich auf eure Fragen, die ich dann hier auch im Vortrag mit beantworte. Ihr könnt mir natürlich aber auch danach gerne noch eine E-Mail schreiben oder mich auf sozialen Netzwerken kontaktieren oder ähnliches. Also ich bin ja danach auch nicht völlig aus der Welt, auch wenn ich heute Abend dann nicht mehr in den Big Blue Button Raum hier komme. Ja, die Free Software Foundation Europe, die ich heute hier auch entsprechend vertrete, ist ein gemeinnütziger Verein, der Menschen im selbstbestimmten Umgang mit Technik unterstützt. Und wir glauben eben, dass freie Software hier eine entscheidende Rolle spielt. Und um euch mal in Form eines Comics kurz zu erklären, was wir denn damit eigentlich wollen und was uns antreibt, dann habe ich hier dieses, ja, Comic mitgebracht. Und ich glaube, ihr alle kennt so ungefähr die Chain of Command und diesen ominösen Red Button, der eben gedruckt werden muss. Aber das Problem ist eben, wenn man nicht weiß, was der rote Knopf tut, der Red Button tut, dann wird es eben schwierig. Man kann eben nicht nachvollziehen, ob hier eben geltendes Recht zum Beispiel eingehalten wird, ob dieser Chain of Command auch wirklich gefolgt wird. Und von daher ist eben Transparenz zum Beispiel schon mal ein sehr wichtiges Argument für freie Software, das mal so als Einstieg, um so ein bisschen ans Thema ranzukommen. Aber es gibt eben noch viel mehr, was freie Software ist. Freie Software zeichnet sich dadurch aus, dass es vier Freiheiten gibt, nämlich die Freiheit, die Software zu verwenden, zu verstehen, zu verbreiten und zu verbessern. Wenn immer diese vier Freiheiten gegeben sind, dann sprechen wir von freier Software, wird auch gelegentlich als Open Source Software, Free and Open Source Software oder ähnliches bezeichnet. Aber im Kern ist eben wichtig, freie Software hat diese vier Freiheiten: verwenden. Das bedeutet also, ich kann die Software für jeden Zweck verwenden, ohne irgendwelche Einschränkungen. Ich kann damit machen, was ich will. Ich kann sie verstehen. Ich habe eben diese Transparenz zu sehen, was der Red Button tut. Also der Software kann uneingeschränkt untersucht werden. Man kann sich den Code anschauen und eben nachvollziehen, was passiert. Man hat die Freiheit, die Software zu verbreiten. Das bedeutet, man kann sie uneingeschränkt weitergeben, kopieren. Man kann sie aber eben auch verkaufen. Also das Freie in freie Software steht nicht für free as in Bier, ja, oder wie Freibier, sondern es geht darum, dass man es eben uneingeschränkt verbreiten kann. Man kann damit eben auch Geld verdienen. Das machen auch sehr viele Unternehmen recht erfolgreich mittlerweile. Man denke nur an Red Hat, die jetzt dafür doch einen beachtlichen Teil verkauft wurden an IBM. Und man kann natürlich die Software verbessern, die vierte Freiheit. Also das bedeutet, man kann die Software modifizieren, man kann sie natürlich auch schlechter machen. Das ist auch eine Freiheit, aber wir wollen natürlich immer, dass die Leute eine Software auch besser machen. Deswegen haben wir das jetzt auch verbessern hier genannt. Also man kann eben an dem Code mitschreiben und man kann den natürlich dann entsprechend auch wieder an die Community zurückgeben. Also die Verbesserungen, die hier entstehen, stehen dann auch wieder allen zur Verfügung, um sie eben zu verwenden, zu verbreiten und eben auch zu verstehen. Also diese vier Freiheiten: verwenden, verstehen, verbreiten, verbessern, sind elementar und sie sind eben auch sehr wichtig, insbesondere wenn es eben zu öffentlichen Einrichtungen kommt, staatliche Einrichtungen. Und da stellt sich die Frage, warum soll man freie Software nutzen, insbesondere wenn man eben eine staatliche Einrichtung ist, eine Regierung oder ähnliches. Und da ist das erste schlagende Argument natürlich die digitale Souveränität. Das ist ein Schlagwort, was wir jetzt in den letzten Jahren immer häufiger in politischen Debatten sehen. Und es geht im Kern darum, dass man vertrauenswürdige Systeme schaffen und betreiben muss als Staat. Und öffentliche Einrichtungen müssen eben sicherstellen, dass sie die volle Kontrolle über die Software und ihre Computersysteme haben. Und das kann eben nur passieren, wenn man eben hier freie Software einsetzt. Und ein zweites sehr wichtiges Argument ist, dass es Taxpayers Money ist. Also es geht um unsere Steuergelder, Public Money. Und öffentliche Einrichtungen werden eben durch öffentliche Steuern bezahlt. Und deswegen müssen sie auch sicherstellen, dass sie dann die Mittel so effizient wie möglich einsetzen. Und auch hier spielt eben freie Software eine bedeutende Rolle, um diesem Ziel auch entsprechend gerecht zu werden. Das sind jetzt mal zwei grundsätzliche Argumente. Es gibt aber noch viel mehr, vor allen Dingen auch praktische Argumente, warum man freie Software einsetzen sollte. Und ich möchte das mal mit proprietärer Software vergleichen, damit es ein bisschen klarer wird, was wir denn hier eigentlich genau wollen und welche Vorteile freie Software denn konkret hat durch diese vier Freiheiten, die ich eben genannt habe. Also das erste Problem mit proprietärer Software ist, dass es keine Interoperabilität gibt. Das habt ihr sicherlich auch schon mal irgendwie versucht oder beziehungsweise habt ihr sicherlich auch schon mal gemerkt, wenn ihr irgendwie versucht habt, ja, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, die zum Beispiel ein anderes Betriebssystem nutzen oder andere Dokumente oder ähnliches. Also es ist dann ziemlich schwer, dann hier zusammenzuarbeiten und es gibt eben nicht die Möglichkeit, dass es hier eine Interoperabilität gibt und man zum Beispiel Daten oder Informationen sinnvoll miteinander austauschen kann. Und das ist auch sehr eng verknüpft mit dem Problem des Vendor-Logins. Also das bedeutet, man geht zu einem einzigen Hersteller, kauft dann dort die Lizenz für eine proprietäre Software und wann immer man irgendetwas ändern will an dieser Software, muss man immer wieder zu diesem einen Anbieter zurücklaufen und ihn fragen, ob er einem helfen kann. Man kann also nicht eben auf den freien Markt gehen und danach für eine Lösung suchen, sondern man muss immer wieder zu diesem einen Anbieter zurücklaufen, um zum Beispiel Updates, Upgrades, aber auch um Sicherheitslücken zu schließen. Und das nennen wir eben Vendor-Login, also es gibt keine Interoperabilität mit anderen Systemen und man ist noch in diesem Vendor-Login, also oft muss man dann auch noch weitere Systeme dazu kaufen, um sinnvoll damit arbeiten zu können. Man kennt das vielleicht auch so ein bisschen von den Office-Paketen oder ähnliches. Und das führt natürlich auch unweigerlich dazu, dass es halt ziemlich schwer ist, die Kosten zu berechnen für solche Software, weil man weiß ja nicht, wie viel Geld ich denn in Zukunft für eine Änderung, die ich gegebenenfalls an der Software vornehmen möchte, ausgeben mag oder ausgeben muss. Denn auch hier, ich muss eben, wie schon gesagt, immer wieder zu diesem einen Anbieter zurücklaufen und ihn halt dann eben fragen. Und der kann natürlich dann auch ein Stück weit den Preis bestimmen, um mir dann hier die entsprechenden Änderungen auch zur Verfügung zu stellen. Also es ist sehr, sehr schwer, dann eben tatsächlich auf einem offenen Markt irgendwie zu agieren. Man ist in diesem Vendor-Login und das führt natürlich auch auf mittel- bis langfristig unberechenbaren Kosten. Und gerade in der Corona-Krise haben wir jetzt auch eben nochmal sehr deutlich gesehen, das ist auch nicht besonders akzeptiert von uns Bürgerinnen und Bürgern. So, also das Problem ist, es gibt keine Akzeptanz durch diese Intransparenz. Wir können eben zum Beispiel nicht in den Code hineinschauen, um zu überprüfen, was mit unseren Daten passiert oder ähnliches. Und wenn man eben als Staat hier die Daten von Bürgerinnen und Bürgern verarbeitet, dann sollte man da auch entsprechend transparent sein, um zu sehen, ob etwa Datenschutz eingehalten wird, aber eben auch, ob ganz grundsätzlich die Software eben das tut, was sie auch machen soll. Und das schafft natürlich dann eben diese Transparenz auch Vertrauen. Und schlussendlich ist es natürlich auch so, nochmal zu diesem Kostenargument zurückzukommen, dass die Investments dann verloren sind, wenn ich mein Geld in Lizenzen investiere. Also jedes Mal, wenn ich mir eine proprietäre Software beschaffe und dafür Lizenzgebühren bezahle, versickern die Lizenzgebühren irgendwo um nichts und können eben zum Beispiel nicht dafür genutzt werden, um dann eine Software zum Beispiel besser zu machen oder ähnliches. Und durch diese Intransparenz gibt es natürlich auch bestimmte Sicherheitsbedenken. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass es zum Beispiel Backdoors gibt oder ähnliches und dass es Sicherheitslücken gibt, die nicht geschlossen werden, weil der Anbieter zum Beispiel einfach nicht gewillt ist oder ähnliches. Und hier entstehen natürlich dadurch dann auch nochmal bestimmte Sicherheitsprobleme. Und die Lösung ist eben, wenn wir das da dem Ganzen mal gegenüberstehen, freie Software. Wir haben eben diese Interoperabilität durch offene Standards. Das ist eben so, dass wir dann sehr, sehr einfach zusammenarbeiten können und eben Dateninformationen austauschen können. Es gibt eben offene Standards und wir sind eben nicht mehr so in diesem Vendor-Login gefangen. Wir haben eben auch die Unabhängigkeiten durch die freien Lizenzen. Also das bedeutet, diese vier Freiheiten, die ich am Anfang genannt habe, die gibt uns eben die Kraft und die Möglichkeit, die Software so zu verändern, wie wir sie benötigen und uns jetzt hier eben nicht dem Businessmodell eines Anbieters irgendwie zu unterwerfen. Und wir können natürlich auch die Kosten senken, weil wir zusammenarbeiten können. Und das ist natürlich gerade für Staaten, für Administration, für Verwaltung ein sehr interessanter Umstand. Verwaltungen haben ungefähr mehr oder weniger den gleichen Bedarf. Also Stadt A und Stadt B werden ungefähr dieselben Anwendungen benötigen, um ihre Verwaltung eben auch zu digitalisieren und fit zu machen für die Digitalisierung. Und hier bietet es sich eben an, zusammenzuarbeiten und dadurch auch Kosten zu senken. Also man kann eben eine Software dann zum Beispiel gemeinsam beschaffen und muss dann hier nicht eben alleine auf dem Markt agieren, um sich dann irgendwas zusammenzusuchen. Und das System ist eben auch transparent by default. Die vier Freiheiten, ich hatte es genannt, sagen eben, dass man in den Code hineinschauen kann. Und dadurch wird dann natürlich auch diese Akzeptanz hergestellt, weil man überprüfen kann, ob zum Beispiel Grundrechte oder ähnliche Rechte eingehalten werden. Was auch ganz interessant ist, darauf werden wir dann gleich nochmal ein bisschen genauer eingehen, ist, dass lokale Partner auch viel besser mit einbezogen werden können in die Entwicklung der Software, als es bei proprietärer Software der Fall ist. Es ist eben möglich, dann mit IT-Firmen, die direkt um die Ecke sitzen, zu arbeiten, anstatt jetzt eben mit Anbietern, die vielleicht noch nicht mal im eigenen Land agieren. Und am Ende des Tages haben wir eben diesen überprüfbaren Code, der natürlich auch es ermöglicht, dass wir am Ende des Tages auch eine sichere Software haben. Freie Software ist natürlich jetzt nicht aus sich heraus in irgendeiner Art und Weise sicher, aber es gibt eben die Möglichkeit, dadurch, dass wir in den Code hineinschauen können und dass wir ihn auch aktiv verändern können, hier dann eben Sicherheitslücken schnell zu finden und diese auch entsprechend schnell zu schließen, ohne dass wir zum Beispiel eben zu einem Anbieter zurückgehen müssen und ihn fragen müssen, ob er uns denn dabei hilft. Wir können das einfach machen. Und von deswegen ist eben freie Software eine sehr, sehr gute Idee, insbesondere wenn es zu öffentlichen Einrichtungen kommt. Aber das ist natürlich jetzt auch für alle anderen Nutzerinnen und Nutzern auch richtig. Also wir, aber auch Unternehmen und Ähnliches sind gut beraten, freie Software einzusetzen. Wenn es eben zum Einsatz von Software in staatlichen Einrichtungen kommt, sind wir der Meinung, dass hier freie Software Default sein muss. Das ist auch ganz interessant, wenn man sich nochmal den Markt ein bisschen anguckt, ist so, dass staatliche Einrichtungen eigentlich zu den größten Käufern von IT-Gütern und Dienstleistungen gehören. Bis zu 27% der Einnahmen von Softwarefirmen werden eben durch staatliche Einrichtungen generiert. Und was jetzt erstmal nach einem recht starken Akteur auf dem Markt klingt, ist aber in Wirklichkeit nicht so. Also diese 27%, die da generiert werden, werden ja nicht durch einen einzigen Akteur generiert, sondern es ist eben so, dass dann halt jede Verwaltung alleine in der Regel losläuft und sich da ihre eigenen Softwarelösungen zusammensucht und zusammenkauft. Und es gibt eben nicht diese eine Stimme von staatlichen Einrichtungen auf dem IT-Markt, aber man kann eine ungefähre Vorstellung davon kriegen, wie viel Geld hier eigentlich im Umlauf ist und was passieren würde, wenn wir dieses Budget nehmen würden, um in freie Software zu investieren. Ich glaube, dann würde unsere IT-Landschaft schon heute deutlich anders aussehen, wenn nur die staatlichen Einrichtungen auf freie Software setzen würden. Und wenn wir uns, ich hatte es vorhin schon kurz angeguckt, eben anschauen, was passiert auf dem Markt. In Frankreich hat man vor einigen Jahren schon eine freie softwarefreundliche Politik eingeführt und hat dann mal untersucht, was da passiert, wenn man sowas macht. Und es hat eben dazu geführt, dass es einen Anstieg von Firmen gibt, die freie Software nutzen, dass es einen Anstieg von auch IT-Firmen gibt, die als Startups auf dem Markt sind. Und das führt natürlich auch unweigerlich dazu, dass es dann halt mehr Jobs in dem Bereich gibt. Das ist also auch sehr schön, weil diese Jobs dann eben auch in dem Fall in Frankreich gehalten werden und nicht irgendwo anders hinwandern. Und was ich persönlich auch noch ganz interessant fand in der Studie ist, dass es eben zu einer sehr signifikanten Verringerung von Softwarepatenten kommt. Und das ist auch ein ganz interessanter Nebeneffekt. Ein anderes Beispiel ist Barcelona. Dort setzt man eben auch recht erfolgreich freie Software ein. Dort kollaboriert man eben auch mit anderen Städten. Man bringt sich aktiv ein und versucht zusammenzuarbeiten, also sich nicht in seinem Silo zurückzuziehen und dort seine eigenen Lösungen irgendwie versucht zusammenzuklöppeln. Also die gehen schon sehr, sehr aktiv auch auf andere Städte zu und versuchen hier eben zusammenzuarbeiten. Und sie haben eben auch eine recht interessante Regulierung, nämlich dass sie sagen, 70% des Budgets für Software muss in freie Software investiert werden. Und das hat eben auch zu dem Umstand geführt, dass von 3000 Firmen, die für Barcelona an der Entwicklung von Software beteiligt waren, 60% davon kleine und mittlere Unternehmen sind. Also wir sehen, wenn wir auf freie Software setzen, als Staat, als Regierung, als Gesellschaft eben in dem Fall dann auch, führt es unweigerlich dazu, dass wir unseren lokalen IT-Markt stärken. Und das ist sicherlich eben auch noch ein sehr, sehr positiver Effekt, abseits von den Umständen, die ich gerade eben genannt habe. Also auch wirtschaftlich macht es durchaus Sinn, mit unseren Steuergeldern freie Software anzuschaffen. Also zusammengefasst, wir wissen, dass wir regionale Unternehmen und da vor allen Dingen eben auch kleine und mittlere Unternehmen als starke Partner haben können. Wir können Software haben, die eben den Bedürfnissen einer Verwaltung entspricht und die jetzt nicht sich irgendwie den Bedürfnissen eines Anbieters beugen müssen, weil sie eben die Möglichkeit haben, die Lösung genau nach ihren Bedürfnissen zu gestalten und weiterzuentwickeln. Und das Ganze führt natürlich auch dazu, dass wir nicht immer wieder das Rad neu erfinden müssen, wie das oft jetzt noch der Fall ist. Und ich denke, es ist also wir sind gut beraten daran, eben das Rad nicht immer wieder ständig neu zu erfinden, sondern hier eben lieber zusammenzuarbeiten und zu gucken, wie wir gemeinsam vorankommen. Und jetzt möchte ich in den nächsten paar Minuten nochmal konkret schauen, was eigentlich jetzt während der Corona-Krise passiert ist. Gab es ja einige Debatten, wo freie Software auch immer wieder eine große Rolle gespielt hat. Und mit den Argumenten, die ich jetzt eben dargestellt habe, sind wir natürlich auch hier in die Debatte um freie Software mit eingestiegen. Und was da passiert ist, das möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. Also wir haben also diese globale Krise mit globalen Problemen und die sind auch hier wieder relativ ähnlich. Natürlich gibt es in jeder Region andere Bedürfnisse, aber wenn wir jetzt mal diese globale Corona-Krise sehen, dann kommen die mit ähnlichen Bedürfnissen auf der ganzen Welt. Und insbesondere, wenn es eben um Hard- und Software geht, wird eben hier werden spezielle Anwendungen benötigt, also insbesondere eben im Bereich Software. Und die sind eben, wie gesagt, relativ ähnlich überall auf der Welt. Man denke ans Homeoffice oder ans Remote Working. Also eben auch Verwaltungen mussten ins Homeoffice gehen und mussten sich dann irgendwie überlegen, wie sie dann ihre Telefonkonferenzen hinkriegen oder Ähnliches. Das Gleiche bei Firmen, aber eben auch bei Universitäten und so weiter und so fort. Also ihr habt das sicherlich auch in den letzten Monaten in irgendeiner Art und Weise erfahren. Und natürlich dann das große Thema der Tracing-Apps. Ja, und das waren also eben Sachen, die uns in der Debatte hier in den letzten Monaten intensiv beschäftigt haben. Und wir haben uns eben da auch wieder eingebracht mit unseren Argumenten, dass es eben wichtig ist, dass wir hier Interoperabilität haben, damit wir eben grenzenlos zusammenarbeiten können und uns jetzt hier nicht irgendwie in unsere Silos zurückziehen, unsere eigenen Lösungen schaffen und die nicht mit irgendjemand anders teilen. Also wir brauchen gerade jetzt diese Unabhängigkeit durch die freien Lizenzen, um zusammenzuarbeiten, um Kollaboration zu ermöglichen, um dann hier eben auch dieser globalen Krise eine globale Antwort zu geben und nicht in irgendwelchen Silos vor sich hinzuarbeiten. Und gerade bei den Tracing-Apps haben wir eben auch gesehen, dass diese Akzeptanz durch die Transparenz hergestellt werden kann. Es ist ein ganz offensichtliches Beispiel dafür, warum es eben so wichtig ist, dass gerade dann, wenn eben der Staat hier solche Daten sammeln will, dass es hier dann eben auch entsprechende Transparenz gibt. Und ein sehr auch positiver Fakt ist natürlich, dass wir auch jetzt nicht nur Coder zusammenbringen können, die uns eine tolle Software zusammenbauen, sondern dass wir eben sämtliche Stakeholder, die hier in dem Prozess vonnöten sind, zusammenbringen können und mit denen eben gemeinsam hier eine tolle Software entwickeln können. Also es ist jetzt durchaus möglich, eben nicht nur mit Codern zusammenzureden, sondern es gibt ja auch viele andere wichtige Leute, die gerade in dieser Krise auch eben bestimmte Bedürfnisse haben und die können dann hier eben auch an solchen Debatten, wie so eine Software gestaltet sein soll, entsprechend mit teilnehmen. Also wir sehen hier, freie Software ist eine tolle Lösung, wenn es um globale Krisen geht und dort, wo man eben Software braucht. Natürlich gibt es viele andere Bedarfe noch, aber wie gesagt, wir fokussieren uns jetzt mal hier auf Software. Und ich möchte nochmal einen ganz konkreten Blick eben auf diese Tracing-Apps legen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, wie die Debatte da gelaufen ist und was da eigentlich passiert ist. Also relativ am Anfang der Corona-Krise kam dann eben diese Idee auf, Tracing-Apps zu haben, also dass man Kontaktverfolgung ermöglicht, um dann eben Menschen zu identifizieren, die sich möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert haben. Und wir sind eben in die Debatte eingetreten und haben gesagt, also wenn es solche Apps gibt, dann ist es ganz wichtig, dass es drei Bedingungen gibt an diese Apps. Nämlich die erste ist, dass sie freiwillig eingesetzt wird. Die zweite ist, dass die Grundrechte geachtet werden müssen. Und das Dritte ist eben, dass es freie Software sein muss, um vor allen Dingen zu überprüfen, ob denn diese Grundrechte auch entsprechend eingehalten werden. Es gab ja da auch verschiedene Diskussionen darüber, über den Ansatz, wie das Ganze passieren soll, wo die Daten dann gespeichert werden sollen und so weiter und so fort. Oder genau. Und das ist eben nur möglich dann zu überprüfen, wenn ich freie Software habe, sodass ich eben in den Code hineinschauen kann und überprüfen kann, ob denn die Software tatsächlich das macht, was uns hier versprochen wird. Und mit diesen drei mit diesen drei Forderungen haben wir uns halt sehr, sehr früh in der Debatte damit eingebracht. Ich glaube, es war sogar das österreichische Rote Kreuz, wo wir als erstes diese Forderungen formuliert haben. Die Deutschen kamen dann so anderthalb Wochen später, kam dann auch in Deutschland die Debatte an. Und ich glaube, es war sehr, sehr wichtig, dass wir hier sehr, sehr früh in die Debatte da eingestiegen sind und eben darauf gepocht haben, dass wir hier eine freie Softwarelösung haben. Auch in Österreich haben ja viele NGOs dann was Ähnliches gefordert, teilweise noch ein bisschen weiterreichend, haben dann eben auch die Möglichkeit gehabt, den Code entsprechend zu überprüfen. Epicenter war da, glaube ich, mit beteiligt, wenn ich mich recht erinnere. Und es ist eben in vielen anderen europäischen Staaten dann ähnlich abgelaufen, die Debatte. Und man ist eben fast europaweit eben zu dem Ergebnis gekommen, dass es durchaus Sinn macht, so eine App eben als freie Software zu veröffentlichen und hier keine Insellösungen zu basteln, die dann auch noch irgendwie proprietär sind und nicht miteinander reden können. Und das Ganze ist natürlich insbesondere insofern interessant, dass auch unsere Argumente auf höchster Ebene gehört wurden. Also selbst die Weltgesundheitsorganisation hat unsere Argumentation nachvollziehen können und hat dann eben auch entsprechende Papiere veröffentlicht, wo sie eben dazu geraten haben, dass wenn man denn so eine App bastelt, dass diese dann eben entsprechend vollständig transparent sein soll und dass man hier eben auf Open Source und Open Access setzen muss, um eben zu ermöglichen, dass man in den Code reinschauen kann, aber vor allen Dingen, und das ist noch viel entscheidender in diesem Fall, die Interoperabilität zu gewährleisten, weil Menschen reisen und wenn es eben so ist, dass ich mich jetzt mit meiner österreichischen Corona-App nach Deutschland begebe und die nicht miteinander reden, dann wird die App halt relativ schnell relativ witzlos. Und da wir nun eben in Europa in so einem Gebilde sind, wo es eben diese Nationalstaaten entsprechend gibt, macht es eben entsprechend auch Sinn, die Apps so zu bauen, dass sie eben auch miteinander reden können. Das hat auch die EU-Kommission beziehungsweise die EU relativ schnell verstanden im eHealth Network. Das ist ein Netzwerk aus Mitgliedstaaten der EU als auch der EU-Kommission, hat man sich auch Mitte April dann schon relativ klar geäußert und hat gesagt, für die europäischen Mitgliedstaaten möge doch gelten, also man hat Recommendations verfasst, dass diese eben als Open Source veröffentlicht werden, als freie Software veröffentlicht werden, um es eben zu ermöglichen, dass wir sie wiederverwenden können. Das ist insbesondere für Staaten interessant, die vielleicht noch keine App entwickelt hatten zu diesem Zeitpunkt oder die da möglicherweise andere Probleme hatten, so dass sie hier einfach zum Beispiel bestimmte Sachen von einem anderen Land auch einfach übernehmen können, weiterentwickeln können, dass wir die Interoperabilität haben, so dass wir eben auch grenzenlos hier zusammenarbeiten können, nicht nur die App weiterentwickeln können, sondern vor allen Dingen es auch ermöglichen, dass wenn wir uns als Menschen dann auch wieder entsprechend bewegen, dass diese Apps dann auch entsprechend miteinander reden können. Und was sehr interessant war für uns, ist eben, dass auch hier nochmal gesagt wurde, dass Sicherheit ein entsprechender Punkt ist, so dass wir eben, wenn wir freie Software haben, auch die Möglichkeit haben, diese App dann am Ende sehr sicher auf den Weg zu bringen. Also wir sind ja ganz gut durchgekommen mit unserer Argumentation, wurde relativ weitreichend aufgegriffen. Es gab dann auch tatsächlich von der Kommission vor einigen Wochen, vielleicht fast schon Monaten, kann man wahrscheinlich jetzt sagen, also Ende des Sommers, eine Implementing Decision. Also man hat dann diese Recommendations aus dem eHealth Network genommen und dann auch wirklich nochmal ein bisschen konkreter in eine Decision gepackt und hat dort eben auch nochmal die Argumente wiederholt, dass es hier eben um Interoperabilität geht. Also den Leuten war dann schon klar, dass man irgendwann auch mal wieder die Grenzen aufmachen muss und dass dann Leute reisen und dass es dann hier eben wichtig ist, dass eben die deutsche Corona-Warn-App mit der österreichischen und der spanischen kommunizieren kann und hier eben auch Daten entsprechend ausgetauscht werden können und ich nicht jedes Mal, wenn ich irgendwo hinreise, mir eine App runterladen muss, bei deren Sprache ich wahrscheinlich auch noch irgendwo scheitere und die es wahrscheinlich auch dann schwer zu finden ist für Reisende. Also von daher Interoperabilität, ein ganz großes Thema hier in dieser Debatte um die Tracing-Apps und auch hier hat man eben wieder auch auf die Recommendation des eHealth Network verwiesen mit den Argumentationen, die ich gerade eben vorgestellt habe. Und mittlerweile hat man auch erste Testruns gemacht seitens der Kommission. Man hat erste Länder zusammengebracht und hat sie eben testen lassen, ob diese Interoperabilität auch tatsächlich funktioniert. Und das sieht auch ganz gut aus. Bei Frankreich ist es ein bisschen schwierig. Die haben sich für so ein zentralen Datenspeicheransatz entschieden, warum, aus welchen Gründen auch immer. Dort ist die Debatte ein bisschen schiefgelaufen. In den meisten europäischen Ländern hat man sich eben für freie Software mit einem dezentralen Datenspeicheransatz entschieden und dass hier entsprechend die Apps auch miteinander reden können. Was wir dann auch noch viel gesehen haben in der Zeit ist, dass Hackathons veranstaltet wurden. Also es gab unzählige Hackathons organisiert von Firmen, aber eben auch vor allen Dingen von staatlichen Einrichtungen organisiert. Es gab auf der EU-Ebene in Mitgliedstaaten welche regional, national, lokal und so weiter und so fort. Es gab da eben ganz viele und wir haben eben hier auch immer wieder gesagt, es ist wichtig, dass die Ergebnisse dieser Hackathons eben auch als freie Software veröffentlicht werden. Da waren wir jetzt nur so mittelerfolgreich mit unserem Werben dafür. Also zum Beispiel dieses Beispiel hier mit dem Global Hack, da hat das nicht geklappt, dass die Ergebnisse als freie Software veröffentlicht werden mussten. Aber in Deutschland zum Beispiel bei dem Wir versus Virus Hackathon wurden eben die Ergebnisse auch entsprechend als freie Software veröffentlicht. Und es ist eben wichtig und daran sieht man, dass man hier überall in die Debatte auch einsteigen muss. Man muss dafür werben, man muss die Leute darauf aufmerksam machen und vor allen Dingen eben auch argumentieren, warum das sinnvoll ist. Man kann dazu die Paper der WHO nehmen oder aber auch der Europäischen Kommission. Und es ist wichtig, dass wir hier eben auch in der Debatte immer wieder eingestiegen sind und versucht haben, darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, dass wir hier freie Softwarelösungen brauchen, weil es geht hier auch nicht nur um uns, sondern es ist eben eine globale Krise und es gibt eben möglicherweise Länder, die eben solche Software auch dringend brauchen und wir sie deswegen mit ihnen auch tauschen müssen. Jetzt gibt es hier ein GIF, was glaube ich nicht so richtig funktioniert, aber was ich auch noch ganz toll fand, ist, dass wir zusammen mit unserer Community oder eigentlich hauptsächlich unsere Community eben an einer Wiki-Seite mitgeschrieben hat, mitgeholfen hat, wo wir relativ früh auch eben zusammengetragen haben, was es denn eigentlich für freie Softwarelösungen konkret bereits gibt, die wir zum Beispiel, wenn wir jetzt Remote Working haben oder Homeoffice haben, die wir gut nutzen können, die auch getestet wurden entsprechend. Und das ist ein lebendes Dokument, also wer hier noch was beitragen mag, ist gerne aufgerufen dazu, im Wiki sich bei uns auszutoben oder uns gegebenenfalls irgendwie eine E-Mail zu schreiben oder ähnliches. Also das fand ich auch noch ganz toll, also dass hier unsere Community da eben geholfen hat, diese entsprechenden Lösungen zusammenzutragen. Viele haben ja, das werdet ihr sicherlich auch in irgendeiner Art und Weise erfahren haben, gerade am Anfang der Krise, wo es eben Richtung Homeoffice, Remote Working ging, irgendwie die bestmöglich, schnellstmögliche Lösung zusammengeklöppelt und benutzt, ohne wirklich drüber nachzudenken, was denn das jetzt eigentlich bedeutet und ob man sich denn da möglicherweise eben in so eine Abhängigkeit von manchen Anbietern begibt. Und deswegen bin ich ganz stolz auf unsere Community, die da relativ schnell reagiert hat und hier eben im Wiki entsprechende Lösungen zusammengetragen hat. Könnt ihr gerne mal mit reinschauen. Und worauf ich auch gerne noch mit hinweisen möchte, ist, dass es auch schon vor Corona freie Software im Gesundheitssektor gab. Es gibt das KNU Health Project. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt. Und wir haben im Rahmen unseres Software Freedom Podcast eine Special Episode dazu gemacht, wo wir eben mit Louis Falcon und Axel Braun von KNU Health darüber gesprochen haben, welche Lösungen es bereits gibt. Die haben auch vieles für Krankenhäuser zum Beispiel geschaffen und ähnliches. Also ein ganz tolles Projekt, wer sich damit mal befassen mag, welche Rolle freie Software schon auch vor Corona im Gesundheitssektor, im Gesundheitswesen gespielt hat, möge doch sich diesen Podcast anhören. Geht ungefähr, glaube ich, eine halbe Stunde. Ganz tolle Episode. Genau. Und was eben wichtig ist, auch nochmal zu sagen, auch hier, lange bevor wir eben die Krise gesehen haben oder bevor wir eben diese Krise hatten, haben wir uns schon eben auf verschiedenen Ebenen dafür eingesetzt, gemeinsam mit vielen Unterstützern, Organisationen und vielleicht auch einigen von euch, die unseren Call mit unterschrieben haben, dass wir eben freie Software in Verwaltung wollen. Und es ist eben jetzt klar geworden durch die Corona-Krise, dass es eben viel wichtiger ist als jemals zuvor, dass wir freie Software im öffentlichen Bereich einsetzen. Und dafür haben wir eben unsere Kampagne Public Money, Public Code. Die ist jetzt fast 3 Jahre alt. Und damit gehen wir konsequent, richten wir uns eben an öffentliche Einrichtungen und fordern sie eben auf, immer dann, wenn Steuergeld im Spiel ist, also immer dann, wenn öffentliche Gelder genutzt werden, dass eben auch der Code danach öffentlich zur Verfügung gestellt wird, also unter einer freien Softwarelizenz veröffentlicht wird, weil if it's public money, it should be public code as well. Wir haben auch im Rahmen dieser Kampagne zum Beispiel eine Broschüre erstellt, mit der wir uns dezidiert an Verwaltungen richten und an Entscheidungsträgern, wo wir nochmal auch rechtliche Argumente mit aufgreifen oder wo es um auch so ein bisschen trockene Themen wie Ausschreibungswesen geht und ähnliches, wie man denn sowas auf den Weg bringen kann, damit man eben hier in Zukunft mehr freie Software hat. Und die Kampagne und die Arbeit, die wir auch schon eben lange vor der Krise mit dieser Kampagne gemacht haben, hat uns eben auch sehr geholfen, in der Debatte hier entsprechend auch gehört zu werden und mit unseren Argumenten durchzudringen. Wie gesagt, die Kampagne wird von vielen Organisationen unterstützt. Mittlerweile fast über 180 Organisationen sind dabei. Falls ihr euch selbst nicht auf dieser Seite hier findet mit einer Organisation, die ihr vielleicht angehört, seid ihr natürlich aufgerufen zu unterschreiben. Ansonsten kann man auch als Individualperson unterschreiben. Da haben wir jetzt auch schon eben über 28.000 Leute, die das unterschrieben haben. Also auch hier, wer noch nicht dabei ist, geht auf publiccode.eu und unterschreibt oder bringt uns neue Organisationen, die mit unterschreiben wollen. Und was uns natürlich auch ganz besonders freut, ist, dass wir mittlerweile auch eben schon Verwaltungen haben, die auch unseren Call mit unterschreiben. Wir haben Verwaltungen aus Schweden, Deutschland und Spanien, darunter eben zum Beispiel die Stadt Barcelona, die das unterschrieben hat. Also ganz namhafte Partner haben wir hier mittlerweile in den letzten Jahren für unsere Organisation gewonnen. Falls ihr irgendwie Kontakt zu einer Behörde habt oder selber vielleicht in einer arbeitet, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr da mit uns in Kontakt tretet. Vielleicht können wir ja auch jemanden in Österreich noch gewinnen, der hier mit unterschreiben mag, würden wir uns sehr freuen. Schreibt mir eine E-Mail oder ja, wie auch immer ihr mit mir oder uns von der FSFE Kontakt aufnehmt. Würden uns sehr freuen, wenn wir hier das noch ein bisschen erweitern können. Und dann hatte ich es noch schon angerührt, das ist jetzt ein bisschen, geht jetzt ein bisschen raus aus diesem Gesundheitsbereich, aber es ist ganz wichtig, die EU-Kommission hat jetzt am 21. Oktober, also jetzt vor 9 Tagen, die Open-Source-Strategie vorgestellt für sich selbst. Also die Kommission hat sich selbst eine Open-Source-Strategie verpasst und dafür möchte ich jetzt noch die letzten Minuten nutzen, um euch das auch noch kurz mit vorzustellen. Wie gesagt, ist ein bisschen off-topic und hat jetzt nichts mehr mit der Corona-Krise zu tun, kommt aber natürlich zu einem Moment, wo wir uns genau darin befinden und eigentlich schon die Learnings, ich hatte es schon gezeigt, mit den Tracing-Apps eigentlich gemacht haben und eigentlich hatten wir uns davon auch deutlich mehr versprochen, als was davon rausgekommen ist. Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass in dem Papier freie Software schon auch als der Weg erkannt wird, um digitale Souveränität herzustellen, um eben Sicherheit und Interoperabilität zu gewährleisten. Allerdings diesen doch anfänglichen sehr starken Worten, warum freie Software so wichtig auch für die Europäische Kommission ist, folgen dann doch sehr viele Loopholes, sehr viele Schlupflöcher und die möchte ich euch noch kurz vorstellen. Also das Ziel dieser Strategie der Kommission ist es, den Aufbau eines öffentlichen Dienstes von Weltrang aufs Parkett zu legen. Das ist eine ganz interessante Formulierung, finde ich. Und zusammengefasst wird das auch alles unter dem Offendenken. Also das sieht man auch hier eben, das ist Teil der Strategie, also die heißt eben Open-Source-Software-Strategie Offendenken. Also das ist zentral, das ist dieses Offendenken. Gleichzeitig geht man dann aber eben auch so Inner-Source-Ansätze, ohne zu sagen, dass es sich dabei um freie Software handeln soll. Und das Ziel ist es, ein Open-Source-Programmbüro zu schaffen, was denn dann eben in Zukunft die Aktivitäten der Europäischen Kommission im Bereich freie Software ein bisschen koordinieren soll, unterstützen soll, dass hier eben mehr freie Software bei der Kommission eingesetzt wird. Und was jetzt erstmal alles ganz positiv klingt, wird dann, wenn man eben ein bisschen in dem Dokument weiterliest und ins Detail geht, doch eben durch viele Schlupflöcher wieder torpediert, was sehr schade ist. So heißt es eben in dem Papier unter anderem, wir werden immer mehr auf quelloffene Software zurückgreifen, wo immer dies praktikabel ist, im IT-Bereich und überall sonst, wo es sinnvoll ist, bis hin zu Gebieten, auf denen dies strategisch wichtig ist. Also da fragt man sich natürlich schon, wenn man das liest, also wo immer das praktikabel ist, wo ist es denn nicht praktikabel, wer entscheidet es, was praktikabel ist und so weiter und so fort. Und auch hier, was ist sinnvoll, wer entscheidet darüber, was wo wie sinnvoll ist. Und also gerade im Bezug auf Sync Open ist es doch etwas merkwürdig, dass hier eben nicht erklärt wird, wo denn über sowas entschieden werden soll und wie man sich da hier eben zum Beispiel auch als Zivilgesellschaft entsprechend mit einbringen kann. Ähnlich kritisch sehen wir die Aussagen darüber wie folgt: Wo immer dies sinnvoll ist, wird die Kommission den Quellcode ihrer künftigen IT-Projekte auch mit anderen teilen. Also auch hier haben wir wieder diese Einschränkung, dass es nur gemacht wird, wo es sinnvoll ist, wer darüber entscheidet oder was die Kriterien dafür sind, wann etwas sinnvoll ist, die sucht man in dieser Strategie vergebens. Und schlussendlich sagt die Kommission dann auch, dass sie sich eigentlich alle Optionen offen halten will. Also es geht darum, dass man auch nach wie vor weiter proprietäre Software einsetzen will. Und das Ganze heißt dann auch, also so kann sich die Kommission für nicht offene Technologien entscheiden, wenn gute Gründe dafür sprechen. Und dann wird eben gleichzeitig noch dazu ermuntert, irgendwie quelloffene Alternativen zu nutzen. Aber wie gesagt, wie das Ganze aussehen soll, sagt die Kommission selbst schon. Sie möchte sich eben alle Optionen offen halten. Und eben nur, wenn gute Gründe dafür sprechen, wenn etwas sinnvoll ist oder irgendwas auch immer eben dagegen spricht, dann kann es eben freie Software sein. Also die Einschränkungen sind schon doch sehr deutlich und kommen eben an sehr vielen Stellen dieses Dokuments vor, ohne genau zu erklären, was denn diese Gründe zum Beispiel sein könnten oder was denn sinnvoll ist und so weiter und so fort. Also das ist schon ein Dokument voller Loopholes, und das einzig wirklich Konkrete, was wir eben aus diesem Dokument herauslesen können, ist eben die Schaffung eines Open-Source-Programmbüros, was eben diese Aktivitäten koordinieren soll. Und auch da wird schon direkt eingeschränkt, dass es sich um ein kleines Programmbüro handeln soll. Also dem Ganzen wird auch kein Budget irgendwie gegeben oder ähnliches. Da steht nichts dazu in dieser Strategie. Also irgendwie fällt irgendwann mal in den nächsten Monaten ein kleines Open-Source-Programmbüro vom Himmel und wird dann dabei helfen, dass die EU-Kommission ihren Weg hin zu freier Software gut gestalten kann. Wie das Ganze aber eben genau und konkret passieren soll und wie das Ganze vor allen Dingen auch evaluierbar gemacht wird, sodass wir überprüfen können, ob denn die Kommission tatsächlich eben sich auf den Weg hin zu freier Software macht oder hier eben das Ganze nicht nur ein Feigenblatt ist, bleibt eben entsprechend nebulös und offen. Und das ist eben auch unsere scharfe Kritik eben an diesem Papier. Interessant ist, dass es vor allen Dingen Applaus seitens der Wirtschaft gibt. Und auch hier kommuniziert die EU-Kommission ganz offen, also DG Digit, das ist eben die Informatikabteilung, kann man so sagen, der EU-Kommission, die sich dann eben bei Open Forum Europe, das ist bezeichnet sich selbst als Think Tank, das sind dann so Oracle und IBM zum Beispiel mit dabei, die eben das Ganze begrüßen, diese doch sehr schwammige Kommissionsstrategie, und dafür bedankt sich dann auch noch öffentlich die Abteilung der EU-Kommission dafür, dass hier eben die Wirtschaftsverbände dem Ganzen applaudieren. Wir haben uns auch in der Pressemitteilung kritisch dazu geäußert, auf unsere Kritik wurde bisher noch nicht eingegangen, das finden wir sehr schade. Stattdessen hält die EU-Kommission Vorträge hier eben im Rahmen der Linux Foundation Konferenz jetzt, die vorgestern stattgefunden wird, wo man hier auch eben nochmal klar auf die Wirtschaftsverbände verweist, die das Ganze alles so toll finden. Kritik wird totgeschwiegen, die wird gar nicht aufgegriffen, nicht thematisiert. Und der absolute Höhepunkt meiner Meinung nach war heute die Veröffentlichung eines Blogposts eines Kommissionsmitarbeiters, der eben auch selbst an diesem Dokument mitgeschrieben hat, indem er in einem Blogpost eben erklärt, dass die europäischen kleinen und mittleren Unternehmen die Strategie der Kommission begrüßen und hier eben dann auch munter die Pressemitteilung verlinkt, und die FSFE sowie auch April, das ist eine französische NGO, die sich auch eben intensiv mit freier Software befasst und sich auch ähnlich kritisch geäußert hat wie wir von der FSFE, die kommen dann irgendwo ganz unten in einem so einem Halbsatz einmal vor, dass sie eine Kritik geäußert haben, ohne hier aber in irgendeiner Art und Weise auf diese Kritik einzugehen. Und daran sehen wir, dass es eigentlich nach wie vor nötig ist, dass wir hier auch trotz des ja doch Erfolgs, den wir zum Beispiel im Rahmen der Corona-App feiern konnten, weiter eben hier dranbleiben und auf die öffentlichen Einrichtungen einwirken und sie dazu bringen, dass sie freie Software verstärkt einsetzen und hier eben nicht solche Feigenblätter wie die EU-Kommission jetzt mit ihrer Strategie davor legen, sondern halt auch wirklich nachvollziehbar und evaluierbar agieren und sich auf den Weg zu digitaler Souveränität mit freier Software machen. Sowas könnte zum Beispiel sein wie in Barcelona, dass man sagt, 70% des Budgets muss in freie Software laufen. Das ist evaluierbar, das ist dann nachvollziehbar. Wenn man dann so wohlklingende Worte der Kommission hört, wie wir wollen da mehr machen, das hilft uns natürlich überhaupt nicht, weil wir es mehr als Anekdoten wahrscheinlich auch nicht zur Folge haben wird, die wir da von der Kommission hören werden. Wir lassen uns natürlich gerne eines Besseren belehren, aber wie auch immer brauchen wir hier eure Unterstützung. Wir haben es bei den Debatten um die Apps gesehen, bei den Hackathons, wo wir auch immer wieder unsere Community aufgerufen haben, einfach mal einen Tweet auf Twitter irgendwie drunter setzen, wenn jemand zu so einem Hackathon einlädt und sagen, kommt denn da freie Software hinten bei raus? Und wenn nicht, hier sind die Argumente, warum, können wir euch irgendwie helfen und so weiter und so fort. Also wir brauchen euch. Wir haben überall in Europa lokale Gruppen, da könnt ihr mitmachen. Auch in Österreich gibt es eine FSFE-Gruppe. Albert ist auch mit dabei. Und genau, also ihr könnt euch in einer lokalen Gruppe mit anschließen. Ihr könnt aber auch einfach online mit uns zusammenarbeiten. Sei es eben auch, wenn ihr uns helft mit Übersetzungen oder Ähnliches oder eben auch konkret mit unseren Kampagnen. Wir haben auch eben für Public Money, Public Code nochmal dezidierte Aktivitäten, wie man zum Beispiel eine Verwaltung anschreiben kann und Ähnliches. Also wenn ihr Lust habt, euch für freie Software einzusetzen in Europa, kommt zu uns, macht mit, geht auf unsere Webseite, schaut, wie ihr euch bei uns einbringen könnt. Ansonsten schreibt uns auch direkt eine E-Mail, wenn ihr irgendwie konkret euch einbringen wollt und dann konkretes Feedback braucht. Also kommt immer gerne vorbei, denn wir alle wissen, wenn wir zusammenarbeiten und ich sage es jetzt mal auf Englisch, many small people and many small places do many small things that can alter the face of the world. Und damit möchte ich jetzt auch meinen Vortrag beenden. Ich freue mich, wenn ihr vielleicht in Zukunft auch mit zu uns stoßt. Und ansonsten stehe ich euch jetzt gerne noch ein paar Minuten für Fragen zur Verfügung. Wie gesagt, wenn wir es nicht schaffen, jetzt alles zu beantworten, könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder mich auf Twitter anhauen oder was auch immer.
Ja, danke. Wir haben tatsächlich nicht allzu viel Zeit mehr. Eine Frage, die kam, kann ich auch direkt selber beantworten. Das erwähnte Wiki findet ihr unter wiki.fsfe.org. Dann haben wir das gleich. Das andere ist, gibt es eigentlich zwei große Komplexe, wo ich das ein bisschen zusammenfasse. Die eine Frage ist jetzt, auch im Zusammenhang mit den Entscheidungen in München, gibt es generell irgendwie ein Missverständnis, wie freie Software und die dazugehörige Ökonomie funktioniert in den Administrationen, und ist das Teil des Problems, warum irgendwie da nicht klar ist, warum das sinnvoll ist, das frei zu lizenzieren? Und also sozusagen in der Richtung. Und die andere Frage wird auch explizit gefragt, ob wir mit dem Prototype Fund zusammenarbeiten.
Ja, ich fange in der Reihenfolge an. München ist natürlich immer wieder so ein sehr beliebtes Beispiel. Man darf nicht vergessen, dass sich da eben auch durch die Wahlen etwas verschoben hat und dadurch eben auch freie Softwareprojekte torpediert wurden. Es gibt natürlich viele aktive Lobbyisten, die auch durchaus mit geldigen Argumenten hier hin und wieder versuchen, freie Software irgendwo rauszudrängen. Das ist aber eben oft sehr kurzfristig gedacht. Das hatte ich ja gesagt, dass man dann ja eben relativ schwer berechnen kann, wie denn zukünftige Kosten sind. Wenn man einmal in so einem Vendor-Login gefangen ist, kommt man dann nicht mehr raus. Wie auch immer überzeugt das offensichtlich nicht alle, aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, da spielt dann so eine Firmenzentrale vor Ort dann durchaus auch mal eine Rolle, um sich für proprietäre Anwendungen zu entscheiden. Aber ganz grundsätzlich, also in München ist es jetzt so, wir haben da jetzt eben auch wieder eine neue Regierung, die auch erst kürzlich ein Antragspaket eingebracht hat, ein sehr kreatives, sehr gutes, sehr innovatives Antragspaket, wie ich finde. Dort sagt man zum Beispiel eben auch, wie die Kommission, wenn es denn gute Gründe gibt, keine freie Software zu nutzen, dann kann das auch durchaus möglich sein, dass man eben eine proprietäre Anwendung braucht. Aber man muss dann eben öffentlich erklären, warum, und muss die Gründe eben auch öffentlich diskutieren und darlegen. Das finde ich zum Beispiel einen ganz guten Ansatz, so dass das eben auch entsprechend überprüfbar wird und nicht eben in so einem nebulösen Raum bleibt wie bei der EU-Kommission. Man will da auch so ein Open Source Sabbatical einführen, also dass hier eben Leute, die in dem Bereich arbeiten wollen, auch eben mal zum Beispiel in eine Firma schauen können oder ähnliches, also dass man sich hier auch ein bisschen öffnet und eben innovativere Modelle geht. Schlussendlich ist es so, dass unser Eindruck ist, dass es viel eben auch an den Leuten hängt, und ich glaube, das ist auch was, worauf wir uns jetzt durchaus konzentrieren sollten. Also Stärken. Wir haben zum Beispiel das Beispiel in Bühl, die relativ schnell während der Corona-Krise Palim ins Leben gerufen haben, also eine Videokonferenzplattform, die sie jetzt eben während der Corona-Krise aufgesetzt haben, die auf Jitsi basiert. Und das sind, glaube ich, unsere Partner, mit denen wir da auch sinnvoll zusammenarbeiten können, wo eben schon auch ein gewisses Verständnis für freie Software eben da ist, wo die Leute auch interessiert sind, daran mitzuarbeiten und hier eben weiterzugehen. Das bietet sich an, und darüber können wir dann eben auch den Druck auf andere Verwaltungen stärken, ausbauen, die sich demgegenüber jetzt noch reserviert zeigen. Ganz grundsätzlich kann man aber schon erkennen, dass in den letzten Jahren, gerade auch unter dem Stichwort digitale Souveränität, es doch so ist, dass freie Software zumindest in den Debatten immer mehr vorkommt und dass man sich hier eben seitens der Verwaltung ganz grundsätzlich durchaus in diese Richtung bewegt und erkennt, dass freie Software viele, viele Vorteile hat. Aber die Mühlen mahlen eben entsprechend langsam. Wie gesagt, wir sind seit 3 Jahren mit der Kampagne dabei, und ich glaube auch nicht, dass wir die im nächsten Jahr erfolgreich abschließen können. Das wird uns noch ein paar Jahre beschäftigen, und deswegen ist es eben umso wichtiger, dass ihr uns hier damit entsprechend auch helft, so dass wir hier eben auch in die Breite mit dieser Kampagne gehen können. Und was den Prototype betrifft, also ja, wir haben enge Verbindungen zum Prototype Fund und sind in regelmäßigen Austausch. Unser Präsident sitzt dort auch in der Jury mit. Also auch ein ganz tolles Projekt, kann man so sagen, beziehungsweise, oder ja, tolle Initiative, wie auch immer man das Konstrukt jetzt nennen mag.